Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Gorleben ist raus und wird wohl ziemlich sicher kein Atommüllendlager. Das ist die wohl wichtigste Botschaft aus dem Zwischenbericht zur Endlagersuche, der gestern vorgestellt wurde. Das sorgt für viel Freude im Wendland. Wie der Zwischenbericht ansonsten bei Atomkraftgegnern und Umweltinitiativen ankommt, das klären wir heute allerdings erst gegen Ende der Sendung, weil eine der Pressekonferenzen dazu gerade noch läuft. Außerdem geht es bei uns heute um Artenvielfalt, um verschleppte Rückerstattungen von Flugtickets, um Pestizidrückstände in der Luft und im Verbrauchertipp, da geht es heute um Krankenversicherungen für Tiere. Mein Name ist Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Dass Tierarten aussterben, ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Manchmal wird das dann ausgelöst von einer Naturkatastrophe, wie beispielsweise vom gigantischen Meteoriteneinschlag, der vermutlich für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich ist. Doch in den letzten Jahrzehnten hat das Artensterben dramatisch zugenommen. Der Naturschutzbund NABU schätzt, dass zurzeit pro Tag rund 150 Tier- und Pflanzenarten für immer verschwinden. Verursacher ist dabei wohl zurzeit vor allem der Mensch, der viele Lebensräume zerstört. Vor dem UN-Gipfel zur Artenvielfalt am Mittwoch haben jetzt Deutschland und die EU eine Selbstverpflichtung gestartet. Antje Passenhain mit den Einzelheiten.
Der Schutz von Tieren und Pflanzen wird zur Chefsache. Mehrere Anläufe zur Rettung der biologischen Vielfalt verliefen im Sande. Jetzt nehmen die Staats- und Regierungschefs die Sache selbst in die Hand. Eine starke Kampfansage an die weitere Zerstörung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnt.
Now is the time to act.
Nun ist die Zeit zum Handeln da. Die war eigentlich schon die ganze Zeit da. Doch Deutschland und die EU initiierten jetzt eine Selbstverpflichtung.
All parts of government must take on this challenge together.
Alle Teile der Regierung müssen bei dieser Aufgabe zusammenarbeiten, zusammen mit den Bürgern, der Industrie, den Bauern, den Fischern. Wir wollen eine echte Bewegung für den Wandel.
We want a real common movement for change.
Unter anderem verpflichten sich die Staats- und Regierungschefs dazu, den Plastikmüll aus den Ozeanen spätestens bis zum Jahr 2050 zu beseitigen. Staatliche Subventionen, die das Klima schädigen, sollen eingestellt werden. Banken und Wirtschaftsunternehmen sollen hingegen Anreize bekommen, um den Schutz der biologischen Vielfalt zu unterstützen. Über 70 Länder haben schon unterschrieben. Neben Bundeskanzlerin Merkel unterzeichneten Frankreichs Staatschef Macron sowie Großbritanniens Premierminister Johnson den Aufruf. Doch entscheidende Staaten wie die USA, China, Indien oder Russland, sie fehlen auf der Liste. Bundesumweltministerin Svenja Schulze betonte:
Biodiversity is our life insurance.
Artenvielfalt ist unsere Lebensversicherung. Sie garantiere saubere Luft, Wasser und Nahrungsmittel. Sie garantiere auch Arbeitsplätze.
As the coronavirus pandemic has
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, eine intakte Natur schützt vor Krankheiten und hat die Kraft zu heilen.
And has the power to heal.
Deutschland werde mit 35 Millionen Euro mehrere UN-Initiativen für die Länder unterstützen, die den Weg aus der Corona-Krise nutzen, um den Naturschutz zu verbessern. Am Mittwoch wird auch Bundeskanzlerin Merkel zu dem Thema auf dem UN-Gipfel zum Artenschutz sprechen.
Eine Selbstverpflichtung zum Artenschutz, das war der Beitrag von Antje Passenhain. Hunderttausende Kunden der Lufthansa warten zum Teil seit Monaten auf die Rückerstattung für ihre Flugtickets. Auf Geld, das sie für Flüge bezahlt haben, die wegen der Corona-Krise storniert wurden. Das bestätigt auch die Fluggesellschaft selbst. Rund 700.000 Ticketrückerstattungen seien aktuell noch offen, heißt es von der Lufthansa. Viel zu viele findet die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Sie hat jetzt Klage vor dem Landgericht Köln gegen die Lufthansa eingereicht. Das Ziel, der Konzern soll verpflichtet werden, die Rückzahlungen fristgerecht und zeitnah vorzunehmen. Frage dazu an unseren Reporter Thomas Wagner. Auf welche gesetzlichen Grundlagen baut denn die Verbraucherzentrale da?
Ja, genau, auf jene Regelungen, die genau vorschreiben, wie lange die Fristen sind, die zum Beispiel ein Reiseveranstalter oder eben auch eine Airline hat, um Geld zurückzuüberweisen für Flüge, die dann nicht stattgefunden haben. Und diese Fristen nennt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Also prinzipiell sieht das Gesetz vor, dass bei Annullierungen von Flügen eine Rückerstattung innerhalb von 7 Tagen erfolgen muss. Bei Pauschalreisen ist die Rückerstattungszeit 14 Tage. Hier warten Verbraucher eigentlich seit Beginn der Corona-Krise auf Rückzahlung. weil uns nur ganz wenige Fälle bekannt sind, in denen tatsächlich Verbraucherinnen oder Verbraucher hier auch eine Rückerstattung erhalten haben. Und das Ärgerliche an dieser ganzen Situation ist ja, dass die Lufthansa nicht nur gar nicht reagiert. Am Anfang dieser Pandemie wurde ja teilweise auch mit falschen juristischen Argumentationen der Eindruck erweckt, dass hier überhaupt gar kein Rückzahlungsanspruch besteht oder dass man sogar einen Gutschein akzeptieren müsste. Und insofern haben wir hier mehrere Ärgernisse, die hier zusammenkommen.
Also nach Darstellung der Verbraucherzentrale manchmal 7 Monate Wartezeiten statt der vorgeschriebenen gesetzlichen 7 Tage. Man muss aber ganz deutlich sagen, das ist die Darstellung der Verbraucherzentrale, die Sicht der Dinge der Verbraucherzentrale. Ob diese Vorwürfe nun erhärtet werden, genau das ist ja Gegenstand des Verfahrens, das vor dem Landgericht Köln stattfinden soll.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauert denn dann so ein Gerichtsverfahren und was würde ein positiver Ausgang dafür die Verbraucher bedeuten?
Tja, vor Gericht, in der Luft, muss man sagen, und davor See, weiß man sowas natürlich nie. Also da ist der Ausgang unbestimmt und vor allem aber auch die Länge. Also da gibt es noch überhaupt keine Informationen. Was das für den Verbraucher bedeuten würde, eigentlich müsste ja, wenn das positiv zugunsten der Verbraucherzentrale aufging, dann müsste eigentlich die Lufthansa die Fristen einhalten und sofort alle Eingänge bezahlen. Aber wie gesagt, das ist eben Gegenstand der Verhandlung. Wenn das denn so wäre, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass jeder Verbraucher sofort das Geld auf dem Konto hat, aber er hat dann eigentlich viel leichteren Zugang, um für sich wiederum selber positiv seine Forderungen einzuklagen, sagt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Das würde natürlich noch etwas mehr Druck auf die Unternehmen, die jetzt hier im Moment mit einer Klage rechnen müssen, erhöhen, da insofern dann die juristische Durchsetzung und der Druck auch mit Strafzahlungen noch etwas höher wären.
Man muss ja sagen, die Klage gegen die Lufthansa ist nicht die einzige Klage, die die baden-württembergische Verbraucherzentrale in dieser Frage der Rückzahlungen auf den Weg gebracht hat. Es sind Reiseveranstalter mit dabei und es ist auch eine weitere Klage eingereicht worden gegen die Lufthansa-Tochter Eurowings, die, so stellt es auf jeden Fall die Verbraucherzentrale dar, ähnlich vorgegangen ist und die Fristen hat verstreichen lassen wie die Lufthansa selber.
Was sagt denn die Lufthansa selbst zur Klage, die die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg da eingereicht hat?
Naja, also da kam heute Morgen die Rückmeldung, dass man zwar zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht äußert, gleichwohl geht aus einem Text, der uns schriftlich zugegangen ist, ganz klar hervor, dass die Lufthansa nach eigener Darstellung einiges getan hat, um tatsächlich Tickets zurückzuüberweisen, Tickets für stornierte Flüge. Es seien 3 Milliarden Euro seit Jahresbeginn für stornierte Tickets an 7 Millionen Kunden überwiesen worden. Das sei ja nicht gerade nichts, heißt es da. Und wenn man das mal auf einen kürzeren Zeitraum umrechnet, dann würden 1.800 Erstattungen pro Stunde ausgezahlt. Das hört sich mal zunächst sehr viel an, zumal ja auch schon auf der anderen Seite, aber nach Darstellung der Lufthansa, sind eben noch 700.000 Vorgänge offen in der Höhe von etwa 300 Millionen Euro. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine ganze Menge. Und die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die kennt zwar diese Argumentation der Lufthansa, sie hält sie aber eigentlich aus 2 Gründen nicht glaubwürdig. Zum einen nämlich war vor der Corona-Krise war es eigentlich üblich, dass da ein automatisches Verfahren gestartet wurde. Das heißt also, es wurde völlig automatisch abgewickelt. Wenn mal tatsächlich ein Flug ausfiel, dann bekam der Verbraucher auch relativ schnell sein Geld zurück. Und das habe man aus nicht nachvollziehbaren Gründen gecancelt. Und da gibt es noch ein paar andere Gründe, die nach Ansicht von Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg die Argumentation der Lufthansa ein bisschen wackelig erscheinen lässt.
Und was ein weiteres ja ist, gerade bei Flugtickets werden die Gelder sehr zeitig im Vorhinein ja in Rechnung gestellt und insofern arbeitet die Lufthansa seit Monaten mit fremden Geldern, ohne dass eine Leistung erfolgt. Und insofern ist das ganze Verhalten überhaupt nicht nachvollziehbar. Weiteres ist ja auch, dass die Bundesregierung hier einen Milliardenkredit bewilligt hat und die Gelder auch geflossen sind. Und insofern müsste eigentlich Geld vorhanden sein. Und insofern ist das Verhalten von verschiedensten Sichtweisen überhaupt nicht nachvollziehbar.
Sind wir mal gespannt, wie der Prozess ausgeht.
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklagt die Lufthansa wegen schleppender Ticketerstattungen. Informationen waren das von Thomas Wagner. So richtig appetitlich ist die Vorstellung nicht. Pestizide wie Glyphosat in der Gemüsepfanne oder gar im Bier. Eigentlich sollten die Mittel schließlich auf dem Acker Pilze, Schadinsekten und vermeintliche Unkräuter abtöten. Doch immer wieder werden Rückstände von solchen sogenannten Pflanzenschutzmitteln auch in Lebensmitteln gefunden. Selbst in Bio-Lebensmitteln, denn selbst wenn der Biobauer selbst nicht spritzt, könnten Pestizide vom Nachbaracker oder sogar noch weiter auf dem Bioacker landen. Denn tatsächlich verteilt sich ein Teil der Gifte auch in der Luft und zieht unter Umständen sogar Kilometer weit. Eine Studie hat die Verbreitung von Pestiziden durch die Luft jetzt untersucht. Unsere Autorin Eva Huber hat die Datensammler bei der Arbeit begleitet.
Herbst 2019 in Holzkirchen. Umweltaktivist Karl Bär schraubt an einem Passivsammler. Ein metallenes Gerät, das ein bisschen aussieht wie ein UFO auf einer Stange. Es soll Pestizide aus der Luft sammeln. Karl Bär nimmt vorsichtig eine Schaumstoffscheibe heraus.
Die muss ich jetzt in die Alufolie hineinlegen. Die darf mir jetzt auf gar keinen Fall runterfallen, die Scheibe.
Denn sie soll im Labor untersucht werden auf 500 Pestizidwirkstoffe. Denn Karl Bär vom Umweltinstitut München, einer Umweltorganisation, und seine Mitstreiter vermuten, manche Pflanzenschutzmittel bleiben nicht nur auf den Äckern, auf denen sie gespritzt wurden, sondern könnten sich womöglich über weite Strecken über die Luft verteilen.
Wir machen dieses Projekt, weil wir nachweisen wollen, dass sich Pestizide über die Luft verbreiten. Das ist was bei sehr vielen Stoffen von den Behörden einfach geleugnet oder ignoriert wird.
Deshalb haben mehrere Umweltorganisationen ein deutschlandweites Projekt gestartet und das Forschungsbüro TIEM beauftragt. An mehr als 100 Standorten sammeln sie Proben mit den Passivsammlern, aber auch aus Bienenstöcken und Lüftungsanlagen. Das war vor anderthalb Jahren, Frühjahr bis Herbst 2019. Jetzt haben sie die Ergebnisse veröffentlicht.
Viele chemisch-synthetische Pestizide verbreiten sich in erschreckendem Ausmaß über die Luft,
sagt Boris Frank vom Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft, dem auch viele Biohersteller und Händler angehören.
Bis in die Städte und Nationalparks hinein. Also selbst auf dem Brocken im Nationalpark Harz waren 12 Pestizide nachweisbar. Es befindet sich sozusagen ein Cocktail an Pestiziden in der Luft, die wir alle täglich einatmen.
Ein Ergebnis der Studie Pestizidbelastung der Luft fällt besonders auf. Es betrifft Glyphosat. Die Aktivisten finden das Unkrautvernichtungsmittel an jedem einzelnen Passivsammler. Dafür haben sie zusätzliche Scheiben eingefügt, um neben gasförmigen, flüchtigen Stoffen auch Staub einzusammeln. Der Verdacht? Glyphosat klebt an feinsten Staubpartikeln und wird so vom Wind weitergetragen. Doch in den Zulassungsverfahren wird die Verteilung über die Luft kaum berücksichtigt, klagen die Umweltschützer. Als die Zulassung von Glyphosat vor 3 Jahren verlängert wurde, hieß es in den Dokumenten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, zur Wiederzulassung schlicht:
Es werden keine signifikanten Konzentrationen erwartet durch eine gasförmige Verflüchtigung. Der Transport über lange Entfernung durch die Luft kann ausgeschlossen werden.
Der Weg über den Staub wurde in die Überlegungen nicht einbezogen. Die Studie zeigt, dass Pestizide überall vorkommen, teilweise wild vermischt als Cocktail. Aber über die Mengen in der Luft, über Konzentrationen, kann die Studie nichts aussagen. Und damit auch nicht, ob sich ihr Vorkommen auf die Gesundheit auswirkt. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass die Rückstände meist keine Gesundheits- und Umweltrisiken darstellen, da die Mengen gering seien. Cocktaileffekte von mehreren Pestiziden seien allerdings kaum erforscht, klagen auch Umweltverbände wie der BUND. Aus Sicht der Biolandwirte ergeben sich noch ganz andere Risiken. Zum Beispiel für Florian Kleinle aus Donauwörth. Vor ein paar Jahren entdeckte er auf seinem Dillfeld plötzlich gelbe Verfärbungen. Ein Anbauberater zog Proben und fand ein Pestizid.
Und dann kam ein Grenzwert raus von einem gewissen Wirkstoff, der über dem konventionellen zulässigen Wert lag.
Der Dill war unverkäuflich, der Schaden 10.000 Euro. Mittlerweile hat Landwirt Kleine den Bio-Kräuteranbau aufgegeben.
Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es war nervenaufreibend und hat seine Familie zerstört, wenn man jedes Jahr den Nervenkrieg da hat mit den Chemiebelastungen und nicht weiß, ob man sein Geld kriegt.
Immer wieder finden Biolandwirte Pestizide auf ihren Pflanzen. Oft können sie nicht nachweisen, woher sie kamen, und bleiben auf dem Schaden sitzen, erzählt Boris Frank vom Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft.
Aufgrund dieser neuen Forschungsergebnisse meinen wir, dass die Politik sofort einen Schadensausgleichsfonds einrichten muss, der Ökolandwirte bei einer Kontamination ihrer Ernten entschädigt. Dieser Fonds muss durch die Pestizidhersteller finanziert werden.
Außerdem fordern die Umweltschützer, die 5 Ackergifte, die sich am weitesten verbreiten, sollen schnell verboten werden. Und die Zulassungsverfahren müssten angepasst werden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, hat kurz vor der Veröffentlichung der Studie angekündigt, jetzt ein umfassendes Monitoring-Projekt zu starten.
Pestizide verteilen sich zum Teil kilometerweit in der Luft. Das war der Beitrag von Eva Huber. Wohin mit dem ganzen Müll? Das ist die Frage, die Fans der Atomenergie bis heute nicht so richtig beantworten können. Denn auch nach Jahrzehnten der Nutzung existiert bis heute weltweit noch kein einziges betriebsbereites Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Gestern hat die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung in einem Zwischenbericht mögliche Gebiete für ein Endlager hier in Deutschland bekannt gegeben. Wir haben darüber berichtet. Inzwischen haben auch viele Umweltorganisationen reagiert. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Dieter Nürnberg. Herr Nürnberger, eines der wichtigsten Ergebnisse in dem Bericht ist ja, dass der Salzstock Gorleben nicht mehr als Standort für ein Endlager in Frage kommt. Diese Vorentscheidung kam vermutlich bei den Atomkraftgegnern ganz gut an, oder?
Stefan Römermann, das ist richtig. Die Organisation Ausgestrahlt beispielsweise hat eben eine Online-Pressekonferenz dazu abgehalten und die ist ja sehr stark vernetzt mit den Umweltverbänden in ganz Deutschland und besonders auch mit den Bürgerinitiativen vor Ort. Und in der Tat, im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde gestern natürlich gejubelt. Man spricht davon, dass die jahrzehntealte Entscheidung für Gorleben damals natürlich ohnehin politisch motiviert gewesen sei und nicht allein geologisch, Stichwort auch die damalige Nähe zur Zonengrenze. Somit sei natürlich die gestrige Herausnahme von Gorleben aus dem Regionenkatalog zuallererst ein Erfolg für die Arbeit der Gegner vor Ort. Gleichzeitig warnt man seitens der Bürgerinitiativen und auch von Ausgestrahlt nun davor, die gleichen Fehler zu wiederholen. Wobei wir beim ersten wesentlichen Kritikpunkt wären. Es geht um die Transparenz bei der geologischen Untersuchung der tauglichen Gesteinsschichten in Deutschland. Nur wenn für die Beteiligten wirklich eine Diskussion auf Augenhöhe, wie es soeben bei der Online-Stellungnahme hieß, möglich sei, könnten eben die Fehler der Vergangenheit vermieden werden. Ausgestrahlt steht zu der Aufgabe, dass relativ sicherste Endlage hierzulande zu finden. Das ist schon mal sehr beachtlich. Und der Atommüll müsse ja auch sicher verwahrt werden. Aber mit der Transparenz sieht es eben nicht optimal aus, so Jochen Stey, er ist Sprecher der Anti-Atom-Organisation.
Ein relevanter Teil der geologischen Daten, die jetzt auch Grundlage für diesen Zwischenbericht, für diese Landkarte sind, die gestern veröffentlicht wurde, ist geheim, weil sie privaten Rohstoffunternehmen gehören. Und die BGE, die Bundesgesellschaft, darf diese Daten zwar nutzen, darf sie aber nicht veröffentlichen. Das heißt, die Betroffenen haben nicht die Möglichkeit, nachzuprüfen, ob die Bewertung der Daten durch die BGE korrekt ist. Das ist nicht nachprüfbar. Das heißt, man müsste blind vertrauen. Und das ist beim Atommüll nicht so das Übliche, dass die Menschen blind vertrauen.
Also ohne ausreichende Transparenz sei das Verfahren ja vielleicht dann doch zum Scheitern verurteilt, so zumindest die erste Stellungnahme nach der gestrigen Präsentation.
Gorleben ist raus. Auf der anderen Seite gilt ja jetzt quasi fast die Hälfte der Republik als möglicher Standort. Was halten denn die Umweltorganisationen davon?
Auch das wird als problematisch angesehen. Wenn mehr als die Hälfte des Bundesgebietes noch in der Auflistung enthalten ist, dann schaffe dies vielleicht eine falsche Sicherheit in vielen Gegenden Deutschlands, so hieß es soeben in der Online-PK, so nach der Devise, ach, wenn noch die Hälfte des Landes dabei ist, dann wird es uns wohl gar nicht treffen. Das Problem sei, so Jochen Stey, dass in vielen Fällen keine konkreten geologischen Daten, etwa aufgrund von Bohrungen, vorliegen würden. Da seien nicht selten Referenzwerte für die Beurteilung herangezogen worden, lediglich Referenzwerte. Und so komme es eben, dass die halbe Republik sozusagen derzeit noch als tauglich dastehe. Das ist also eine Kritik, dass gestern nur die geologischen Daten eine Rolle gespielt haben. Aber es gäbe natürlich auch noch andere Daten. Da geht es natürlich auch um die Besiedlungsdichte, aber natürlich auch um so manche politische Frage, wie wir gestern an der Reaktion des Bundeslandes Bayern gesehen haben.
Gab es noch an anderen Punkten große Kritik?
Neben der mangelnden Transparenz beim Auswahlverfahren geht es vor allem um Teilhabe an den künftigen Entscheidungen. Und auch hier sieht Ausgestrahlt Defizite, übrigens auch andere Umweltverbände wie der Bund für Umwelt und Naturschutz oder Greenpeace. Das Verfahren geht ja nun weiter. Es können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese hätten aber vom Verfahren her eher einen untergeordneten Stellenwert, so zumindest der Vorwurf von Jochen Stey.
Dieter Nürnberger,
da kommen eben nun diese riesigen Teilgebiete zustande, die dann aber den Blick auf diejenigen Standorte quasi, ich sag mal, zukleistern, über die schon mehr bekannt ist.
Dieter Nürnberger war das mit Reaktionen auf die erste Vorentscheidung für ein mögliches Atommüllendlager. Vielen Dank nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn das Haustier krank wird, dann wird manchem Tierbesitzer beim Gang zum Tierarzt manchmal etwas mulmig. Denn Tierarztrechnungen können schnell ein paar hundert Euro kosten, Operationen gar mehrere tausend Euro. Was bringen da Tierkrankenversicherungen? Der Verbrauchertipp von Anne Debus.
Tierhalterin Julia Biernath aus Unna bei Dortmund hat ihre Hündin krankenversichert. Das hat sich bereits gelohnt. Das Tier musste nach einem Kreuzbandriss am Hinterbein operiert werden. Die Versicherung zahlte die OP.
Da waren wir sehr froh, dass wir die Versicherung abgeschlossen hatten. Also 1400 Euro hätten wir nicht mal eben locker machen können. Also das war schon eine Hausnummer.
Julia Biernath hat sich für eine reine Operationskostenversicherung entschieden. Solche Policen sind deutlich günstiger als sogenannte Vollversicherungen. Diese übernehmen neben Operationen, auch weitere Behandlungen, aber längst nicht alle, warnt Michael Nischalke von Stiftung Warentest. Impfungen oder Zahnbehandlungen zum Beispiel seien oft ausgenommen.
Das heißt, man bleibt eben leider auch bei diesen Volltarifen am Ende auf erheblichen Kosten hier und da sitzen.
Nicht die einzige Kritik des Verbraucherschützers. Ihn stört die Unübersichtlichkeit der Angebote. Bei Tierkrankenversicherungen stehe man vor einem wahren Dschungel aus Vertragsbedingungen.
Dass Hunde ein bestimmtes Alter nicht überschreiten sollen, dass vielleicht bestimmte Rassen, die zu bestimmten Erkrankungen neigen, entweder nur eingeschränkt oder gar nicht versichert werden. Und natürlich auch, was die Leistung angeht, gibt es erhebliche Unterschiede. Es fängt schon damit an, dass auch die Leistungen pro Jahr regelmäßig gedeckelt sind und auch da gibt es unterschiedliche Höhen.
Schwierig, sich da einen Überblick zu verschaffen. Stiftung Warentest rät Interessenten deshalb, sich mehrere konkrete Angebote einzuholen. Julia Biernaths Hündin hat gesundheitlich Pech. Ein Jahr nach der ersten Operation riss auch das Kreuzband am anderen Hinterbein. Auch diesmal zahlte die Versicherung die Operation, danach aber kam Post.
Dann haben wir ein Schreiben gekriegt, dass wir aus der Versicherung geworfen wurden. Und in dem gleichen Schreiben stand drin, dass ab jetzt, wenn wir denn weiter versichert sein möchten, nur noch 80% abgedeckt sind und keinerlei Schäden mehr an den Hinterbeinen.
Der Fachmann von Stiftung Warentest nickt. So etwas sei zwar ärgerlich, rechtlich aber in Ordnung. Die Regel sei das bei Tierkrankenversicherungen aber nicht.
Da haben wir eigentlich just in dieser Sparte jetzt keine größeren Fallzahlen, dass es da in der Vergangenheit, in den letzten Jahren verstärkt zu solchen Kündigungen gekommen ist. Das ist dann vielleicht doch der berühmte Einzelfall.
Viel kritischer sieht Michael Nischalke die Preise von Tierkrankenversicherungen. Beim letzten Test von Stiftung Warentest gab es eine reine Operationskostenversicherung für einen Mischlingshund ab etwa 150 Euro pro Jahr. Ein günstiger Vollversicherungsschutz war ab 300 Euro zu haben.
Das kann aber bei einem sehr leistungsstarken Tarif durchaus vierstellige Jahresbeiträge am Ende ergeben. Damals war es eine Größenordnung von über 1200 Euro.
Und bei solchen Kosten sei es womöglich sinnvoller, einfach selbst Geld für Notfälle beiseite zu legen.
Nüchtern betrachtet haben wir es eben doch mit einem Tarifangebot zu tun, was durch viele Einschränkungen und Begrenzungen gekennzeichnet ist.
Kundin Julia Biernath kann diese Skepsis nicht nachvollziehen. Nach der Kündigung schloss sie dieselbe Operationskostenversicherung erneut ab. Jetzt mit der Einschränkung, dass die Hinterbeine ihrer Hündin wegen der Vorerkrankung nicht mehr versichert sind. Trotz dieses Ausschlusses hat sich die Versicherung wieder gelohnt. Denn kurz darauf musste die Hündin an der Gebärmutter operiert werden.
Das waren dann auch noch mal wieder knapp 1000 Euro. Und auch da waren wir froh, dass wir diese Versicherung noch hatten.
Tierkrankenversicherungen bieten oft nur eingeschränkten Schutz. Das war der Verbrauchertipp von Annegret Debus. Nachzuhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Sandra Schulz mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.